So, und jetzt ist wieder rund um den Hesselberg. Und rund um den Hesselberg, da gibt es auch Rothenburg. Und aus Rothenburg haben wir heute einen Gast da, den Christian Mittermeier, Sternekoch. Hallo Christian.
Servus, grüß dich.
Und der Christian, der hat vorhin mit mir abgesprochen, dass wir uns duzen. Christian, ich freue mich, dass du da bist. Und du bist ja über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und auch sehr engagiert. Du bist politisch engagiert, du machst ganz viele Sachen. Und ich freue mich, wenn du jetzt einfach mal was von dir erzählst.
Ja, also ich bin der Christian Mittermeier aus Rothenburg, bin auch gebürtig von da, bin verheiratet und habe zwei Kinder, die jetzt 18 und 20 sind. Und meine Frau und ich führen vor den Toren der Stadt einen gastronomischen Betrieb, der in der Hauptsache besteht aus insgesamt 39 Gästezimmern, die sich auf zwei kleine Hotels aufteilen und einem Restaurant. Und darüber hinaus haben wir umfangreiche Aktivitäten im Bereich F&B, die sich auf bestimmte Projekte und Events beziehen. Ich mache sehr gerne Veranstaltungen, bin also eine richtige Partymaus. Ja, das ist Leidenschaft pur.
Okay, was gibt es für Veranstaltungen? Vielleicht mal so.
Unterschiedlichste, also vom runden Geburtstag bis zu Veranstaltungen mit einem Industriehintergrund, Messen, Product Lounges, wie auch immer. Also wir machen meistens die Jobs, die für andere zu unbequem, zu kompliziert sind. Da sind wir zu Hause.
Okay, aber du bist ja noch ein junger Kerl, sag ich mal.
Nee, ich bin eher schon alter Hund, also ich war jetzt kurz 60 Jahre alt.
Okay, aber du wirkst jung, das ist einfach so. Und wie lange habt ihr denn jetzt schon das Haus, von dem du erzählst, und wie lange habt ihr den Michelin-Stern?
Also die erste Selbstständigkeit begann 1989 in Lörrach. Ich wollte nämlich nie zurück in meine Heimatstadt, also junge Kalle wollen ja nicht heim, die wollen fort. Fünf Jahre später hatten wir uns das dann anders überlegt und sind dann nach Rothenburg, und da sind wir jetzt seit 1995. Und ja, so 10 Jahre später gab es dann den ersten Michelin-Stern. Also wir haben das bewusst und gezielt, also auch schrittweise angegangen. Dass es ein Ziel war, das war immer klar. Aber das muss ja auf solidem Fundament stehen. Und deswegen haben wir uns da hingearbeitet.
Wie werden denn die Michelin-Leute auf dich aufmerksam? Sagst du, ich würde mich gern bewerben um einen Stern, oder kommen die von sich aus oder hören die von dir? Was ist da?
Naja, sich darum bewerben, finde ich, das gehört sich vielleicht nicht so. Also das soll schon deren Einschätzung sein, ob man dazu qualifiziert ist. Und an der Stelle wird die Welt aber wirklich klein. Also da gibt es dann mal Gäste, die da hinschreiben oder weißt du, die Inspektoren, die reden auch mal mit Kollegen und sagen, was gibt es denn in der Gegend Neues? Worauf sollten wir achten? Und es geht von selber.
Also, okay. Ich war jetzt einfach mal wissenswert für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sowas passiert. Wir sagen ja, unsere Sendung, die heißt ja Rund um den Hesselberg, und Rothenburg gehört ja eigentlich auch zum Hesselberg. Es war ein bisschen weiter weg. Du bist seit wie vielen Jahren in diesem Haus, wo du jetzt bist?
Seit 30 Jahren.
Seit 30 Jahren. Wie hast du denn die Corona-Zeit überstanden? Das war ja bestimmt auch etwas, du schaust etwas kritisch gerade, also es hat dir wohl auch zugesetzt, oder?
Naja, das ist also schon sehr herausfordernd, wenn du den Schlüssel umdrehen musst. Also ich habe auch heute noch viel Verständnis für die damals vorgeschriebenen Maßnahmen, halte die auch im Nachhinein für richtig, zumindest unter dem Eindruck, den man damals hatte, den fehlenden Erfahrungswerten und so weiter. Klar würde man heute manches anders machen, hinterher bist du immer gescheiter. Aber einerseits haben wir das eingesehen und verstanden und für richtig gehalten. Und auf der anderen Seite, wenn du dann vor deinem Team stehen musst und natürlich als Kapitän des Schiffs auch eine gewisse Sicherheit vermitteln musst, ohne sie selber zu haben. Das ist mental herausfordernd.
Mhm. Als Rothenburger, was gefällt dir an Rothenburg?
Ja, die Stadt hat eine unglaubliche Substanz, also eine wahrhaftige Substanz. Es ist nicht so, dass es nur Fassaden sind und dahinter sieht es ganz anders aus, sondern die komplette Altstadt ist einfach aus einem Guss. Es wird auch gepflegt und erhalten und hat dadurch eine Einmaligkeit auf der ganzen Welt.
Mhm. Ich war jetzt vor ein paar Tagen mal in Rothenburg und bin mal durch diese weihnachtliche Stimmung gegangen, war einfach wunderschön. Also es hat was.
Ja, ja, ich wohne selber in der Altstadt. Mein Haus ist 600 Jahre alt.
Okay.
Einmalig.
Einmalig. Du als Sternekoch, wie kreiert man Gerichte? Wie macht man sowas? Wie kommt man auf so eine Idee, dass man immer wieder die Gäste neu begeistert, dass die kommen und dich loben oder ja, dass du einfach wieder einen Stern bekommst jedes Jahr?
Also es ist wirklich unterschiedlich. Da gibt es nicht den einen Weg, wie ein Gericht auf den Teller findet, sondern ganz spannend gibt es manchmal Vorkommnisse, wie zum Beispiel ein Dinner in the Dark, also ein Abend mit Blinden, wo Blinde die Sehenden führen. Es glaubt ja jeder von sich, dass er mit seinem gustatorischen Vermögen, mit seinen Befähigungen, Geschmäcker und Texturen zu identifizieren, auch blind alles schmecken würde. Aber bei genauer Betrachtung, lustig, das ist fast ein Wortspiel, also bei genauer Betrachtung, wenn du nichts siehst, bist du raus. Du bist sowas und raus, das glaubst du gar nicht. Und da haben wir dann unter anderem uns selber die Frage gestellt, wie können wir denn auch Leute, Spoiler wieder, Wortspiel, in das Licht führen? Ja, mit einer Aubergine zum Beispiel. Kein Mensch weiß, wie eine Aubergine wirklich schmeckt. Ich meine jetzt ohne Olivenöl, ohne Knoblauch, ohne Pfeffer, sondern wirklich wie die Aubergine gekocht schmeckt. Die schmeckt tatsächlich so ähnlich wie schwarzer Tee.
Echt?
Ja, okay. Weiß keiner, kennt keiner, woher auch. Und dann haben wir die Aubergine hergenommen und haben die mal in einen komplett anderen Kontext gestellt, nämlich mit asiatischen Geschmäckern, haben sie jetzt so Umami-Bombe gemacht und das feiern die Leute ohne Ende, weil es überrascht. Also wenn du sagst, wie entsteht ein Gericht, dann ist auch wichtig, in der Idee zu hinterlegen, was willst du denn erreichen? Willst du überraschen? Willst du überzeugen? Willst du bestätigen? Und was möchtest du denn eigentlich tun? Also was ist das Ziel deiner Kreation? Und so ist es einfach unterschiedlich.
Also du bist ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ein sehr bodenständiger, du bist ein Sternekoch, aber du lässt es gar nicht so raushängen. Wie gehst du damit um?
Was soll man denn da raushängen lassen?
Nein, dass du ein Sternekoch bist. Ich kenne ja andere Larver oder welche anderen, die einfach sehr abgedreht sind. Aber du bist du bist ein richtiger Kumpel. Also das ist.
Er ist ein Johann Larver auch. Muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen?
Ehrlich?
Ja, voll.
Okay.
Voll. Ja. Ich meine, wir kennen sich ja da untereinander und also ich bin auch gar kein Sternekoch. Kochen tun ja meine Leute in der Küche. Ne?
Instruierst du deine Leute, wie sie kochen sollen oder wie machst du das? Also wie ist so ein Ablauf? Es kommt ein Gericht rein, was passiert dann? Also wo geht es hin, an welchem Platz geht es? Ihr habt ja unterschiedliche Plätze, soweit ich das weiß.
Ja, wir reden viel, wir probieren viel und manchmal kommen da Dinge, wo ich sage, wow. Und manchmal kommen Dinge, wo ich sage, lass das bitte.
Und wie stellt ihr, wenn jetzt fünf Leute an einem Platz sitzen und die bestellen fünf unterschiedliche Gerichte, wie bringt ihr das hin, dass die alle gleichzeitig ihr Essen bekommen? Das ist ja auch ein Phänomen, also ich wundere mich darüber.
Naja, wir arbeiten extrem organisiert. Wir haben natürlich im Service, also wenn dann wirklich die Gäste da sitzen, ihr Essen bestellen und wir die zubereiten, schon bereits einen hohen Organisationsgrad. Wir haben professionelle Geräte, wir haben Übungen, das ist unser Beruf. Und dann klappt es auch. Also meistens, es klappt auch nicht immer. Und dann ist es unser Job, einfach den Gast nicht merken zu lassen, dass es hinter den Kulissen scheppert.
Okay, aber geschrien wird nicht bei dir, oder?
Das wäre ein Zeichen von Schwäche.
Also es gibt ja Köche, die machen das.
Ach, das ist so ein altes Vorurteil und vielleicht war das vor Jahrzehnten mal der Fall, aber ich habe schon lang keinen Koch mehr schreien lassen.
Okay.
Und man muss sich doch selber eingestehen, dass wenn man laut wird oder laut werden muss, dann hat man doch eigentlich verloren. Also man muss mal deutlich werden, das muss auch ich, ab und zu. Ist so, wenn du ein Team führst, dass du mal eine klare Ansage machen musst, aber Lautstärke ist keine Option.
Das ist keine Option, das ist toll. Jetzt brech doch mal eine Lanze für die Köche, alle Köche auf der Welt. Was kannst du denen sagen oder was ist wichtig, dass es die Köche gibt?
Gegessen und getrunken wird immer. Wir haben Zugang zu den Menschen, es gibt kaum intimere Vorgänge, als dass jemand sich was in seinen Hals schiebt, was du vorbereitet hast, hat viel zu tun mit Vertrauen. Der Beruf verlangt natürlich viel ab, aber er gibt auch unwahrscheinlich viel zurück. So lange wie ich es mache, und könnte glauben oder lassen, aber wenn ich abends in mein Lokal reingehe und sehe, wer da drin sitzt, dann freue ich mich jedes Mal aufs Neue, was das für Menschen sind. Du wirst bei uns zum Beispiel Lackaffen vergeblich suchen, die fühlen sich bei uns nicht wohl. Also erzählen dir auch ihren Lackaffenfreunden nicht, du musst da hingehen. Dafür haben wir umso mehr Menschen, die sich auf einen besonderen Abend freuen. Ich hatte erst vorgestern ein Paar, die hatten ihren ganzen Tisch dekoriert mit Blütenblättern, weil sie sich verlobt haben. Wie schön, welche Ehre, dass diese Menschen ihren besonderen Abend in unsere Hände legen, um sich verwöhnen zu lassen.
Schön. Du bist ja auch ein bisschen politisch engagiert. Vielleicht erzählst du darüber noch was.
Also politisch ist ja jeder, immer.
Ja.
Du bist politisch, wenn du einen Liter Milch kaufst, weil du entscheidest, ob du deine Milch bei dem Mann kaufst, der extremistische Parteien unterstützt und seine Steuern in der Schweiz zahlt. Das mache ich zum Beispiel nicht. Oder ob du lieber vielleicht die Heumilch von der Kooperative aus der Gegend kaufst. Also in dem Moment triffst du eine politische Entscheidung. Meine Überzeugung ist, dass deine Option nur ist, das auch zu kommunizieren oder darüber zu schweigen. Und ich glaube, dass die Option zu schweigen keine gute Option ist. Dafür geschehen im Augenblick zu viele Dinge, die mir widerstreben.
Okay. Und was machst du von dir aus, außer das, was du jetzt gerade geschildert hast? Gibt es da noch?
Ja, ich spreche es an. Also wenn wir leben in Zeiten, in denen Leute Meinungen äußern, die rassistische, homophobe Absichten haben. Ich stehe in einem Team vor, wie gesagt, ungefähr 50 Leute. Da sind Menschen dabei, die haben ihre Herkunft auf anderen Erdteilen, entsprechend teilweise auch eine andere Hautfarbe. Da sind Menschen dabei, die haben unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Da sind Menschen dabei mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Und die sind alle okay. Die arbeiten bei mir, die unterstehen mir. Ich habe auch für die Verantwortung und ich möchte nicht dabei zusehen, wie Entwicklungen möglicherweise bewirken können, dass die verfolgt werden, weil sie schwul sind, weil sie schwarz sind, weil sie Muslim sind oder sonst irgendwie, wie dumm und wie verdorben ist das. Und dagegen stelle ich mich, wo sich eine Möglichkeit ergibt, weil ich glaube, dass die schweigende Mehrheit zu lange schon geschwiegen hat.
Gib doch mal ein Beispiel, wo du dich dagegen stellst. So.
Oh, erst vor 2 Wochen waren wir mit unserer Köchevereinigung, den schon Restaurateur in Berlin, und haben Abgeordnete eingeladen, über solche Themen zu sprechen. Ein Thema war Inklusion, ein Thema war Diversität. Da gab es auch andere Themen wie Nachhaltigkeit, wie Regionalität, wie die Wirtschaftskraft eines Gourmet-Restaurants in seiner Umgebung und so weiter. 7 Themen hatten wir und da kamen immerhin 45 Abgeordnete, eine parlamentarische Staatssekretärin und ein Minister. Okay. Das ist ein Riesenerfolg, weil wir als Köche natürlich, auch wenn wir vielleicht nominal in Bezug auf die Umsatzstärke, auf die Anzahl der Beschäftigten innerhalb unserer Branche nur ein kleiner Bereich sind, aber wir stehen im Scheinwerferlicht. Uns hört man zu, wir haben einfach die Möglichkeit, uns zu äußern und das auch in die Bevölkerung reinzubringen. Wir setzen Trends, wir sind Avantgarde. Bei uns werden solche Konzepte entwickelt, die nachher in anderen Bereichen, in anderen Segmenten der Branche oder teilweise auch sogar in den Haushalten dann Anwendung finden. Und aus dieser Möglichkeit erwächst aus meiner Sicht auch die Pflicht, dann daraus was zu machen.
Hast du denn, wie du da im Bundestag warst, du hast glaube ich 7 Stationen gehabt, ja, soweit ich vom Vorgespräch von dir weiß.
Ja.
Waren das verschiedene Themen, die du da hattest, genau, in den Vorgesprächen? Vielleicht kannst du kurz sagen.
Also wir hatten einen Kollegen, Markus Pabel, der mit einem Freund kooperiert, der ein Inklusionscafé betreibt. Der war vorher CEO eines bedeutenden Hotelkonzerns, hat selber ein behindertes Kind, hat seinen Posten an den Nagel gehängt, um ein Konzept zu erschaffen, wie Inklusion richtig gut stattfinden kann, hat dabei aber bürokratische Hindernisse zum Beispiel. Und darüber haben wir mit den Abgeordneten gesprochen. Mhm. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit über Marco Müller, 3 Michelin-Sterne in Berlin, bearbeitet. Und zwar Nachhaltigkeit nicht nur in Bezug auf Lebensmittel, sondern auch Mitarbeiterentwicklung und andere Themenkreise. Wir hatten Regionalität mit Jan-Philipp Werner, 2 Michelin-Sterne auf Sylt vom Söldringhof. Und das ist einfach besetzt und hinterlegt mit so viel Know-how, mit so viel intellektueller Tiefe in dem, was diese Leute tun, dass wir genug Grund gehabt haben zu sagen, liebe Abgeordnete, so schaut es bei uns aus.
Super. Wenn du gerade so über deine Gastro-Kollegen sprichst, ab 1. Januar ist ja die Mehrwertsteuer gesenkt für die Gastro. Ist das gut? Bringt das was? Wird es ein bisschen fürs Publikum was bringen?
Also die Entscheidung darüber findet final am 19. Dezember statt. Es gibt berechtigten Grund zur Hoffnung, dass es mit einem Okay beschieden wird und wir dann wirklich auf Speisen die gerechten 7% Mehrwertsteuer haben, nicht 19, so wie es im gesamten europäischen Wirtschaftsraum der Fall ist. Bis auf 2 Länder gibt es überall einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Speisen. Im internationalen Vergleich ist es einfach für uns wichtig und ja, verschafft uns natürlich Luft, weil wir in aller Regel unsere Dienstleistungen brutto bringen und der Gast sich zu Recht nicht damit beschäftigt, wie viel Mehrwertsteuer jetzt davon abgeführt wird. Und naja, ich habe mich gestern als ganz interessant mit einem Arzt unterhalten, der aus Georgien kommt, der sagt, ne, hör mal, bei euch so in der Gastronomie, also auch in der breiteren Gastronomie, das ist ja doch alles ein bisschen einfallslos, was da gemacht wird, immer das Gleiche im Vergleich dazu bei uns. Wir haben da viel mehr Engagement und Gastgebertum. So, und ja, stimmt. Vielleicht haben die auch nicht den gleichen Preisdruck. Und wenn man in Georgien auf die Straßen schaut, man sieht keine georgischen Autos, weil es keine georgische Automarke gibt. In Deutschland ist es da anders, da sind die Schwerpunkte verschoben. Und ich gebe mal ein einfaches Beispiel, um es zu belegen. Wenn du heute in deinem Auto Öl nachfüllen musst und gehst an die Tankstelle und kaufst dir noch nie mehr als teuer, sondern normales Öl, dann kostet ein Liter Öl ein 20er, vielleicht auch mehr, schützt du in deinem Motor. Gehst du einkaufen und kaufst 0,75 Liter Öl, kosten, du hast kein 20er, das kostet vielleicht 3 Euro, schützt du in deinen Hals, suche den Fehler.
Ja, hast recht. Toll. Also du bist ja Sternekoch, was gibt es denn eigentlich noch für Sterne?
Nee, nochmal, ich bin kein Sternekoch.
Also, du bist kein Sternekoch.
Nee, das, man verwendet den Begriff immer, ja, aber der Stern gehört im Restaurant. In dem Restaurant arbeiten viele Menschen. Das ist eine Teamleistung. Und zudem habe ich einen Küchenchef, der hat wiederum einen Stellvertreter. Die alle kochen den Stern. Ich verantworte das. Ich bin der Patron.
Okay.
Aber richtig schwitzen und die Arbeit machen, das tun mittlerweile die Leute, die in der Küche stehen und zwar den ganzen Tag zu kochen, Küchenchef zu sein, ist ein Fulltime-Job. Das bringt nichts, wenn ich sage, ich dränge mich da an Herd und nach einer halben Stunde stelle ich das Telefon, ich sage, rühr mal die Soße weiter, ich komme wieder und dann das Telefon fertig und sage, jetzt mach wieder Platz, jetzt bin ich wieder da, das ist ein Quatsch. Also da sind alle beteiligt.
Aber das ist eine coole Einstellung, muss ich dir sagen. Toll.
Nee, die ist einfach richtig.
Ja, okay, aber man denkt immer, oder man hört es so, ja, der ist ein Sternekoch und so weiter, aber du hast das eben schön erklärt.
Das Team steht im Vordergrund.
Ja.
Nicht ich.
Also das Haus hat den Stern sozusagen auch.
Das Restaurant.
Das ganz Restaurant,
ganz eindeutig ist der Restaurant dem, ist der Stern dem Restaurant zugeordnet. Also wenn Bayern München gewinnt, dann schießt er auch nicht der Company ins Tor.
Hast du recht, ja. Also du bist dann der Trainer.
Ja, deutlich.
Okay. Christian, es war unheimlich schön, mit dir zu reden. Und ich freue mich, wir werden demnächst wieder zusammen was machen. Das weißt du schon, habe ich ja vorhin gesagt. Und zwar mit der Irene Sieber, die macht einen Rodenburg-Podcast. Und da möchte sie dich gerne auch zum Interview holen und dann werden wir uns wiedersehen. Und bis dahin sage ich danke, dass du da warst und freue mich für alles Weitere und wünsche dir einfach viel Erfolg mit dem, was du machst. Und sag danke für deinen Besuch bei uns.
Ich bedanke mich, bin bei der Irene mit Freude dabei und sag auf bald.
Servus. Okay, danke dir.